Liebe Gemeinde Bamberg, ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein und mit euch Gottes Wort teilen zu dürfen. Als wir das Thema der heutigen Predigt im Hauskreis studiert haben, da hat mich dieses Thema gepackt. Und ich verspürte den innerlichen Drang, wie noch nie zuvor, dass dieses Thema hinaus muss in die Gemeinden. Und dieses Thema habe ich heute mitgebracht. Und es passt auch ganz gut zur Lektion, jedenfalls zu einem Teil der Lektion. Es geht um den Anfang von Babylon und um die Parallelen zu unserer heutigen Zeit. In Hebräer 4, Vers 12, dort heißt es, dass Gottes Wort lebendig und kräftig ist. Doch dieser Vers sagt uns auch, dass Gottes Wort sehr scharf ist. Und ich muss euch gleich sagen, die heutige Predigt ist keine einfache Predigt. Und auch wenn die heutige Predigt für den einen oder anderen sehr scharf sein mag, so bitte ich euch doch, euer Herz dafür zu öffnen und Jesus Christus daran arbeiten zu lassen. Wann wird denn Babylon oder Babel das erste Mal in der Bibel erwähnt?
1. Mose 11.
Dankeschön. Das ist die Antwort, die ich meistens bekomme, wenn ich die Frage stelle. Aber sie ist nicht ganz richtig. Weiß jemand noch eine andere Antwort? Wann wird Babylon oder Babel das erste Mal in der Bibel erwähnt? 1. Mose 10. Ein Kapitel vorher. Lasst uns mal aufschlagen. 1. Mose Kapitel 10 und dort die Verse 8 bis 12. 1. Mose 10, die Verse 8 bis 12. Die meisten, wenn sie mit Babylon anfangen, fangen beim Turmbau zu Babel an. Da kommen wir auch noch dazu. Aber der Anfang von Babel ist in Kapitel 10. Kapitel 10, die Verse 8 bis 12. Dort heißt es, Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Da spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reichs war, und jetzt kommt's, Babel. Erech, Akkad und Kalne im Lande China. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehoboth-ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kelach, das ist die große Stadt. Gottes Wort stellt uns hier einen besonderen Mann vor. Sein Name ist Nimrod. Und er war der erste Mensch auf Erden, der Macht gewann auf Erden. Und Babel war der Anfang seines Herrschaftsgebietes, welches sich dann Stück für Stück ausbreitete. Und aus Babel entstand schließlich Babylon. Also Nimrod gründete das erste große Reich auf Erden nach der Sintflut. Es war damals wie ein Weltreich. Und er machte sich selbst zum Herrscher. Er machte sich selbst zum König. Aber wie kam denn Nimrod zur Macht? In anderen Übersetzungen wird dies deutlicher als in der Luther. In der neuen Luther, in Luther 2017, heißt es, indem er Gewalt übte. In der Übersetzung Neues Leben heißt es, er war ein heldenhafter Krieger. Oder in der guten Nachricht, er war der Erste, der fremde Völker seiner Herrschaft unterwarf. Also Nimrod kam durch Gewalt und Krieg zur Macht und er eroberte Gebiet um Gebiet. Und er war der erste Mensch auf Erden, der dies in dieser Form tat. In Vers 9 heißt es in der Luther-Übersetzung, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Die wahre Bedeutung, was uns Gott hier sagen möchte, kommt aus dieser Übersetzung nicht heraus. Im Hebräischen wird die Bedeutung klarer. Denn wörtlich heißt es nämlich, er war ein Held im Kampf gegen den Herrn. Er war ein Held im Kampf gegen den Herrn. Also Nimrod war ein großer Rebell gegen Gott. Und passend dazu ist auch die Bedeutung seines Namens. Der Name Nimrod leitet sich vom hebräischen Wort Marat ab und bedeutet, er rebellierte. Für wen ist Nimrod denn hier ein passendes Bild? Genau, für Satan. Nimrod war der Erste, der Krieg führte auf Erden. Und Satan bzw. Luzifer war der Erste, der Krieg führte im Universum. Durch Krieg hat Nimrod die Herrschaft an sich gerissen. Und durch Krieg, vor allem geistlich, hat Satan die Herrschaft an sich gerissen, über Engel und über Menschen. Also beide, Nimrod und Satan, führten andere in die Knechtschaft. Nimrod war ein gewaltiger Rebell gegen den Herrn und Satan ist der gewaltigste Rebell gegen den Herrn. Und so wie Nimrod ein antigöttlicher König war, so ist es auch Satan, der Fürst dieser Erde. Nimrod hat das irdische Babylon gegründet, Satan das geistliche. Und auch wenn beide großen Erfolg in ihrem Kampf gegen den Herrn haben, verlieren beide letztendlich ihren Kampf gegen Gott. Nimrod war Satans Zögling. Und er war zu dieser Zeit wohl Satans liebstes Kind auf Erden. Lasst uns nun in Kapitel 11 gehen, zu dem bekannten Turmbau von Babel. Die Verse 1 bis 4. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Sturm bauen und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. In den Versen 3 und 4 steckt sehr viel drin. Da liest man in der Regel drüber. Und diese Verse 3 und 4, die möchte ich mit euch näher betrachten. Was war denn Gottes Plan nach der Sintflut? Was sollten die Menschen denn machen? Sie sollten sich zerstreuen, sie sollten sich verbreiten, sie sollten die Erde wieder füllen. Genau wie zu Beginn der Schöpfung, die Erde füllen, das war Gottes Plan. Also Gottes Plan hatte sich nach der Sintflut nicht geändert. Zerstreut in alle Länder war genau sein Wille. Und das Ziel der Turmbauer, nicht zerstreut zu werden, war genau das Gegenteil zu dem Willen Gottes. Und was taten sie dadurch, dass sie ihrem eigenen Willen nachgegangen sind, anstatt dem Willen Gottes? Sie rebellierten gegen Gott und gegen sein Wort. Und um in Einheit entgegen dem Willen Gottes leben zu können, wollten sie eine Stadt und einen großen Turm bauen. Und diesen Turm schauen wir uns ein wenig genauer an. Ist ganz interessant. Aus was sollte der Turm gebaut werden? Das ist eine Info, da liest man drüber und denkt sich, schön, danke schön, weiter geht's. Aber da steckt eine Botschaft drin. Aus was sollte der Turm gebaut werden? Aus Ziegeln. Aus Ziegeln anstatt aus Stein. Ziegel werden aus Lehm hergestellt, der durchs Feuer gebrannt und gefestigt wird. Für was steht denn Lehm in der Bibel? Weiß das jemand? Den Text kenne ich jetzt nicht. Aber Jesaja 64,7, es gibt mehrere Verse über den Lehm. Dort heißt es: Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton oder Lehm, du bist unser Töpfer. Also Lehm ist ein Bild für die Gemeinde oder noch allgemeiner für Menschen. Für Menschen. Jetzt, was versinnbildet der Turmbau zu Babel, der aus Ziegeln gemacht wurde die nicht von Gott, sondern von Menschen hergestellt werden. Was für Sinn bildet es? Es ist ein rein menschlicher Bau. Es ist ein Zusammenschluss von Menschen, die gegen Gott rebellieren. Woraus wurde hingegen der Tempel Gottes gebaut? Aus Stein. Also der Tempel Gottes wurde genau aus dem Material gebaut, wo hier ausdrücklich steht in der Bibel, dass der Turm nicht aus diesem Material gebaut wurde. Und nach Gottes Anweisung durfte in seinem Tempel durften nur Steine verwendet werden. Kein einziger Ziegelstein, nur Steine. Denn der Stein ist, wie wir in dem Lied gesungen haben, es ist ein Bild für Gott, ein Bild für Jesus Christus. So wie Jesus ein festes Fundament darstellt und unvergänglich ist, so auch der Stein. Und daher wurden auch die 10 Gebote auf Stein geschrieben, als Zeichen der Unvergänglichkeit. Der Tempel Gottes, er wird in der Bibel in 1. Petrus 2 als Bild für die Gemeinde Gottes verwendet. Wir lesen es jetzt nicht. In diesem Tempel stellen die Gläubigen lebendige Steine dar, die sich von Gott behauen lassen. Und der Eckstein dieses Tempels ist Jesus Christus. Das heißt, jeder Gläubige im Hause Gottes hat als Fundament seinen Erlöser und Schöpfer. Und nur weil Jesus, dieser Grundstein, in ihnen wohnt, nur daher können sie lebendige Steine sein, weil sie Jesus in sich haben. Das Baumaterial des Tempels Gottes ist Jesus Christus. Und der Erbauer dieses Tempels ist Gott und kein Mensch. Und der Turmbau zu Babel, für den kein einziger Stein benutzt wurde, ist ein komplett gegenteiliges Bild zum Tempel Gottes. Der Turmbau hat nichts mit Jesus zu tun und er dient auch kein bisschen zur Ehre Gottes. Er steht für die Kinder Satans, die gegen Gott rebellieren. Sie wollen keine lebendigen Steine im Hause Gottes sein. Sie wollen sich nicht von Gott behauen lassen. Gott hat mit diesem Turmbau nichts und rein gar nichts zu tun. Wir finden also gleich zu Beginn in der Symbolik beim Turmbau den Hinweis auf ein menschliches, antigöttliches System. Gottes Wort ist eine unendliche Schatzkammer und hat eine unglaubliche Tiefe. Und es geht noch weiter. Bis wohin sollte der Turm denn gebaut werden? Bis zum Himmel, mit der Spitze bis an den Himmel. Jetzt erstmal ganz praktisch. Wieso bis zum Himmel? Sie haben von der Sintflut gehört. Und sie wollten sich durch den Turmbau schützen, falls wieder eine Sintflut kommt. Sie hatten Angst vor einer erneuten Sintflut und sie wollten geschützt sein vor einem möglichen Gericht Gottes. Und was zeigten sie dadurch? Dass sie Gottes Verheißung an ihren Stammvater Noah, dass sie nicht glaubten. Dafür hat Gott extra den Regenbogen gegeben, als Versprechen, dass es nie wieder eine Sintflut geben wird. Sie vertrauten Gott nicht. Und sie zweifelten nicht nur an seinem Wort, noch viel schlimmer, sie zweifelten an seinem Charakter. Und dass die Spitze dieses Turmes bis an den Himmel reichen sollte, ist ein passendes Bild dafür, dass ihre Rebellion bis zum Himmel bzw. gegen den Himmel gerichtet ist. Aber eine noch tiefer gehende geistliche Bedeutung finden wir heraus, wenn wir uns anschauen, wo diese Bezeichnung mit der Spitze bis an den Himmel in der Bibel noch vorkommt. Kennt jemand eine Geschichte von euch, eine sehr bekannte Geschichte, in der diese Bezeichnung mit der Spitze bis an den Himmel noch einmal vorkommt in der Bibel? Sehr gut, sehr gut. Lasst uns mal aufschlagen. 1. Mose 28, nur ein paar Kapitel später. 1. Mose Kapitel 28. Und wir kommen dann wieder zurück zum Turmbau. 1. Mose 28 und dort Vers 12. Dort heißt es, und ihm, Jakob, träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden. Die rührte mit der Spitze an den Himmel. Genau wie beim Turmbau zu Babel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Wofür? Oder besser gesagt, für wen steht denn diese Leiter? Für Jesus Christus. Das finden wir in Johannes 1, 51. Durch Jesus hat sich Gott aus unendlicher Liebe mit der Menschheit verbunden. Und durch Jesus schüttet der Vater all seine Segnungen auf uns Menschen aus. In Römer 8, Vers 32, einer meiner Lieblingsverse, dort heißt es, dass Gott uns mit Jesus Christus alles schenken möchte. Also Jesus ist der göttliche Kanal, durch den Gottes reiche Segnungen uns zuteil werden. Wie viele Leitern oder wie viele Verbindungen zum Himmel hat Jakob denn in seinem Traum gesehen? Eine einzige. Was drückt dies aus? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Kein Buddha, kein Mohammed, keine Maria und auch keine Verbindung, die Menschen herstellen, durch gute Werke, sondern es gab und gibt nur diese eine wahre Verbindung zwischen Himmel und Erde, Jesus Christus. Aber was stellt jetzt der Turmbau dar, der auch eine Verbindung zum Himmel herstellen sollte? Auch hier soll der Himmel mit der Erde verbunden werden. Aber nicht mit Gottes Werk, sondern mit Menschenwerk. Nicht Gott stellt die Verbindung her, Erlösung durch Jesus, sondern der Mensch selbst stellt die Verbindung her, Erlösung durch Werke. Das steckt alles in diesem Turmbau mit drin, in der Symbolik, in diesen Versen. Die Religion Babylons, sie war die Religion Kains. Ich brauche das Blut des Lammes nicht. Ich brauche das Blut Jesu nicht zu meiner Erlösung. Das war die Religion Babylons. Und diese Werksgerechtigkeit, sie kennzeichnet alle heidnischen Religionen. Und leider, leider hat sie auch im Christentum Fuß gefasst. Dazu gleich mehr. Einen letzten Punkt noch aus den Versen 3 und 4. Was wollten die Menschen mit dem Turmbau denn noch erreichen? Sie wollten sich einen Namen machen. Sie wollten Ruhm und Ehre. Sie wollten sich selbst erheben. Wo kommt dieser Wunsch denn her? Dieser Wunsch der Selbsterhebung. Wieder von Satan, von Luzifer. Also wie bei Nimrod finden wir auch bei Babylon und dem Turmbau die Charakterzüge Satans. Babylon war sein Reich. Babylon war Satans Braut. Das Gegenstück zum himmlischen Jerusalem. Zu Gottes Braut. Lass uns noch den Ausgang des Turmbaus zu Babel betrachten. Die Verse 5 bis 9. Dort heißt es, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Ländersprache und sich von dort zerstreut hat in alle Länder. Wie hat Gott reagiert auf diese vereinte Rebellion gegen ihn? Er kommt herab und in seiner Allmacht greift er ein durch ein Wunder. Er verwirrt die Sprache der Turmbauer, sodass sie von ihrer Rebellion, von ihrem rebellischen Projekt ablassen mussten. Und hätte Gott hier nicht eingegriffen, kurz nach der Sintflut, wäre die Welt gleich wieder durch die vereinte Rebellion verdorben worden. Die gottlosen und stolzen Pläne der Turmbauer, sie endeten in Schande und Misserfolg. Und durch Gottes Eingreifen geschieht letztendlich doch sein Wille, nämlich dass die Menschen sich zerstreut haben in alle Länder. Gott geht als Sieger aus dieser Rebellion hervor. Jetzt machen wir einen Schritt. Vom buchstäblichen Babylon hin zum geistlichen Babylon. Der weise Salomo hat einmal gesagt, was geschehen ist, eben das wird danach wieder sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Die Menschen sind leider so dumm und ich gehöre dazu. Sie gehen leider immer wieder denselben törichten Weg, der Rebellion gegen Gott. Sie wollen unabhängig sein und weisen Gottes Wort und sein Gesetz der Liebe zurück. Und in der Endzeit, und meine Lieben, ich glaube, dass wir in dieser Zeit leben, wird es bildlich gesprochen wieder einen babylonischen Turmbau geben. Und Gott warnt uns sehr eindringlich davor im Buch Offenbarung. Und wenn wir das geistliche Babylon im Neuen Testament, vor allem im Buch Offenbarung, besser verstehen wollen, so hilft es uns sehr, das buchstäbliche Babylon im Alten Testament genauer zu betrachten. Denn das Muster, welches wir im Alten Testament, dieses babylonische Muster, welches wir im Alten Testament finden, es wird sich wiederholen. Das Muster wird gleich bleiben. Welches Muster finden wir denn dort? Beim Turmbau zu Babel finden wir den großen, sehnlichen Wunsch nach Einheit. Aber es ist eine antigöttliche Einheit. Eine Einheit in der Rebellion gegen Gott und sein Wort. In dem wunderbaren Buch Patriarchen Propheten auf Seite 96, dort heißt es, dass die Erbauer von Babel ein Reich gründen wollten, das schließlich die ganze Erde umfassen sollte. Es sollte also eine weltweite Einheit sein. Und auch im geistlichen Babylon gibt es einen Nimrod, der wohl damals der Anführer des Turmbaus war. Einen König, der die Welt vereinen möchte unter seiner Herrschaft. Doch wie Nimrod ist es ein antigöttlicher König. Auch im geistlichen Babylon finden wir die Religion Kains, Erlösung durch Werke. Jesus und sein Blut sind nicht notwendig für den Weg in den Himmel. Wir finden Menschenwerk anstatt Gottes Werk. Der Mensch erhebt sich selbst. Wir finden falsche Erlösung. Wir finden ein falsches Evangelium. Und auch das geistliche Babylon ist wie das buchstäbliche Babylon durchsäuert von unbiblischen Lehren. Und passend dazu bedeutet der Name Babylon Verwirrung. Und wer ist der Strippenzieher hinter all dem? Der gleiche wie damals. So wie Satan der Vater des buchstäblichen Babylons war, so ist er auch der Vater des geistlichen Babylons. Und passend zur Bedeutung des Namens Babylon, Verwirrung, bedeutet das Wort Satan Durcheinanderwerfer. Er bringt Verwirrung. Viele von euch wissen wahrscheinlich schon, auf was oder wen dieses Muster sehr gut passt. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich was Wichtiges betonen. Mit dem, was ich jetzt sagen werde, will ich niemanden beleidigen. In jeder Kirche gibt es aufrichtige Kinder Gottes. Und wenn mir jemand anhand der Heiligen Schrift zeigt, dass ich mich täusche mit dem, was ich jetzt sage, und es wird scharf sein, so nehme ich es gerne zurück und bitte um Vergebung. In Offenbarung 17 und 18 lesen wir von der Hure Babylon, einer abgefallenen Kirche, die mit ihrem Wein, mit ihrer falschen Lehre die ganze Welt verführt und sich mit den Mächtigen der Erde verbündet. Die Reformatoren und Martin Luther, sie waren sich einig, dass diese abgefallene Kirche das Papsttum darstellt. Mit einem antigöttlichen König an der Spitze, dem Papst als Antichristen. Sie waren sich auch einig, von wem das Papsttum seinen Thron und seine Macht erhalten hat. Nämlich, wie es in Offenbarung 13 beschrieben wird, vom Drachen, von Satan. Und die Bezeichnung Babylon für die römisch-katholische Kirche ist sehr passend, denn sie ist voller babylonischer Lehren entgegen Gottes Wort. Ich möchte euch ein Bild zeigen, wenn es klappt. Vielleicht kennt jemand von euch dieses Buch, ein sehr bekanntes Buch. Ich war damals Katholik, als ich es geschenkt bekommen habe. Das Buch heißt Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Er ist schon verstorben, ist schon ein älteres Buch. Der Ursprung der römisch-katholischen Religion. Und seiner Studie zufolge sind etwa 75% der Bräuche und Zeremonien der römisch-katholischen Kirche heidnischen Ursprungs. Vor allem Ursprung Babylon. Und mir als ehemaliger Katholik, als ich dieses Buch gelesen habe, mir hat es die Schuhe ausgezogen, weil ich erkannt habe, wo all die Lehren denn herkommen, die ich über Jahre hinweg gelehrt bekommen habe. Und ich möchte euch ein Beispiel geben aus diesem Buch. Dort findet sich auch die historische Begebenheit von Nimrod, Semiramis und Tammuz. Einige von euch kennen es bestimmt. Nimrod starb eines Tages eines gewaltsamen Todes. Und seine Frau Semiramis erzählte den Menschen, dass ihr verstorbener Mann, Nimrod, zur Sonne aufgefahren und nun der Sohn der Sonne sei. Und einige Monate nach dem Tod Nimrods wurde Semiramis schwanger. Und sie erzählte den Menschen, dass sie vom Geist ihres verstorbenen Mannes, der inzwischen als Sonnengott verehrt wurde, schwanger geworden ist. Und die Menschen glaubten ihr. Schließlich gebar sie einen Sohn, den Tammuz. Der kommt übrigens auch in der Bibel vor. Sie behauptete, dass dieser Sohn eine Reinkarnation von Nimrod ist. Und so wurde Semiramis als Himmelskönigin mit ihrem kleinen Sohn in den Armen verehrt und angebetet. Auch dieser kleine Sohn, Tammuz, wurde verehrt und angebetet. Und von Babylon aus hat sich diese Mutter-Kind-Verehrung in die ganze Welt verbreitet. Kommt euch das bekannt vor? Eine Mutter mit einem Kind in den Armen, die angebetet wird? Ich möchte euch das nächste Bild zeigen. Dankeschön. Hier links oben, der Ursprung dieser Mutter-Kind-Verehrung, Babylon, die Frau mit dem kleinen Kind in den Armen. Und es zieht sich durch die ganze Welt. Man findet auf Google, wenn man eingibt, viel, viel mehr Bilder noch. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Die Sumerer, die Ägypter, sogar bis nach Asien, sogar bis nach Indien und oben römisch-katholische Kirche, Maria und ihr Kind. Nur so am Rande, wisst ihr, wann dieser kleine Junge hier Geburtstag hatte und wann er angebetet wurde, ganz besonders, wann sein Geburtstag gefeiert wurde? Wisst ihr, welcher Tag das war? 25. Dezember. Bestimmt nur Zufall, dass dieses andere kleine Kind hier auch am 25. Dezember offiziell Geburtstag hat und gefeiert hat. Wisst ihr, was die Kernreligion Babylons war? Sie hatten viele Götter, aber die Kernreligion Babylons, es war die Sonnenanbetung. Ist es Zufall, dass der heidnische Tag der Sonnenanbetung, der Sonntag, zentrales Element der katholischen Kirche ist? Ich möchte euch noch das nächste Bild zeigen. Hier, Babylon, Semiramis und ihr Kind. Und oben stellt die Sonne dar. Hier, seht ihr den Heiligenschein? Sonnenverehrung, katholische Kirche, Heiligenschein, Sonnenverehrung. Wenn ihr mit offenen Augen, und seitdem ich das weiß, sehe ich viel mehr als früher, überall in der katholischen Kirche, überall die Sonne. Es ist kein Zufall. Kommt aus Babylon, die Sonnenverehrung. Es ist kein Zufall, dass der Sonntag zentrales Element der katholischen Lehre ist. Und dieser Sonntag, dieser heidnische Tag der Sonnenanbetung wurde vom Papsttum, er hat den Sabbat ersetzt. Der Sabbat wurde von Sabbat auf Sonntag verlegt. Und ist es Zufall, dass der Papst sich als Pontifex Maximus, als oberster Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen bezeichnet, passend zum Turmbau? Genau der Titel, den der hohe Priester Babylons innehatte. Ist es Zufall, dass das Papsttum wie Babylon Werksgerechtigkeit lehrt? Nein. Die antigöttliche Religion Babylons, sie wird in der antigöttlichen Religion Roms weitergeführt. Aber das endzeitliche Babylon, es wird nicht nur aus dem Papsttum bestehen, welches sich schon seit vielen Jahrhunderten in einem gefallenen Zustand befindet. Die Hure Babylon in Offenbarung 17,5, wie wird sie denn bezeichnet? Weiß das jemand? Sie wird als Mutter der Hurerei bezeichnet. Das heißt, sie hat Hurentöchter. Es tut mir leid, das sind nicht meine Worte. Das sind biblische Worte. Die Bibel ist nicht politisch korrekt. Und mit diesen Hurentöchtern sind andere abgefallene Kirchen gemeint, die dem Beispiel Roms und seinen falschen Lehren folgen. Und kurz vor Jesu Wiederkunft wird es nicht nur eine Verbindung zwischen dem Papsttum und den Mächtigen dieser Erde geben, zwischen den Königen dieser Erde, wie im Mittelalter, sondern auch mit dem abgefallenen Protestantismus. Es wird eine weltweite babylonische Einheit in der Rebellion gegen Gott und sein Gesetz geben. Und dabei spielt der Tag der Sonne eine ganz zentrale Rolle. Und wir können die Schritte hin zu dieser Einheit immer deutlicher erkennen. In allen Bereichen sehen wir mehr und mehr eine Globalisierung, eine Vereinigung, sogar in der Sprache, Englisch und auch in der Religion. Passend dazu die Ökumene. Ökumene kommt vom griechischen Wort Oikumene und bedeutet die ganze bewohnte Erde. Das gleiche Ziel, wie die Turmbauer hatten, die ganze bewohnte Erde in die Einheit zu bringen. Der Wunsch nach Einheit ist so groß, dass Gottes Wort, Gottes Wahrheit immer mehr zur Nebensache wird. Einige von euch kennen bestimmt den bekannten protestantischen Prediger Charles Spurgeon. Und er hat einmal gesagt, eine Einheit nicht auf der Wahrheit Gottes gegründet, ist viel mehr eine Verschwörung als eine Gemeinschaft. Eine Einheit nicht auf der Wahrheit Gottes gegründet, ist viel mehr eine Verschwörung. Leider gibt es heute nur noch wenige Protestanten, die es so sehen, denen Gottes Wort, Gottes Wahrheit so wichtig ist. Aber es wird nicht nur eine Einheit unter den Christen angestrebt, sondern eine Einheit unter allen Religionen. Ich zeige euch noch ein Bild, das letzte. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennt, vielleicht ist es ein bisschen hell. Aber wir sehen hier die 5 Weltreligionen Hand in Hand. Mose für das Judentum mit den Steintafeln. Das müsste Krishna sein für den Hinduismus. Jesus Christus für das Christentum, Mohammed für den Islam und Buddha für den Buddhismus. Hand in Hand auf einer Stufe. Und schaut mal, wo sie herkommen. Eine Pyramide, ein Turm aus der Sonne. Dieses Bild, meine Lieben, das habe nicht ich gezeichnet oder irgendeiner, der sich da was zusammengesponnen hat, sondern ein kleiner, unwichtiger Mensch. Das ist eine Unterorganisation von den Vereinten Nationen. Dies ist das Ziel, wo die Welt hin soll. Einheit unter den Religionen. Jeder Weg ist gleich gut. Jesus, der alleinige Weg, ist in dieser Vereinigung nicht möglich. Und ich glaube, sie werden es irgendwann erreichen. Neben all den Bestrebungen zur Einheit werden immer mehr Stimmen laut, die nach einem moralischen Führer für die Welt rufen. Und es ist immer die gleiche Person, die genannt wird. Der Papst, der immer mehr an Einfluss und Macht gewinnt. Das endzeitliche Babylon, es wird leider auch sehr erfolgreich sein im Kampf gegen den Herrn. Und auch wenn es danach aussehen wird, aber Babylon wird nicht gewinnen. Das große antigöttliche Projekt wird scheitern, wie damals beim Turmbau. Gott sieht das rebellische Wirken hier auf Erden und er wird schließlich zum Guten eingreifen. Und Gottes Plan wird am Ende aufgehen. Durch den Turmbau glaubten die Rebellen damals sicher zu sein vor Gottes Gericht. Und diese falsche Sicherheit, sie ist ein Kennzeichen von Babylon. Ein kurzer, interessanter Punkt noch, bevor wir zum Schluss kommen. Es ist leicht, über andere zu reden, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber schwer, sich den Spiegel vors Gesicht zu halten und auf seine eigenen Fehler zu schauen. In Patriarchen Propheten auf Seite 98, da habe ich einen Vers gelesen, der mich sehr an unsere Gemeinschaft erinnern ließ. Dort heißt es nämlich, dass in Babel auch vereinzelt gottesfürchtige Menschen waren. Und sie wollten bei dem Turmbau nicht mitmachen. Aber was ist schließlich passiert, indem sie sich nicht getrennt haben von den Rebellen, sondern mit ihnen gelebt haben und Umgang mit ihnen gehabt haben? Sie haben sich schließlich überreden lassen, bei diesem Projekt mitzumachen. Sie haben dann auch am Turm gebaut. Sie ließen sich täuschen und wurden in die rebellischen Pläne mit hineingezogen. Dies sollte uns eine Warnung sein. Finger weg von Babylon. Finger weg von Babylon. Denn schneller als man sich versieht, verlässt man den göttlichen Weg und befindet sich auf einem Weg mit den Rebellen. Kommt euch dies aus unserer Gemeinschaft bekannt vor?
Ja.
Dankeschön. Mir auch. Ist es in der Adventgemeinde, und vielleicht trete ich jetzt manchen von euch auf die Füße, ist es in der Adventgemeinde durch die Verbindung mit der Ökumene nach oben oder nach unten gegangen? Ist der Zustand besser oder schlechter geworden? Die Antwort überlasse ich euch. Immer mehr können wir auch in unseren eigenen Reihen feststellen, wie Babylon Fuß fasst. Ich möchte damit aber nicht sagen, dass die Gemeinde Babylon ist, die Adventgemeinde. Aber sie wird ihr leider Stück für Stück ähnlicher. Und es tut mir weh. Zum Schluss, ich habe euch jetzt viel Schatten gezeigt. Zum Schluss möchte ich euren Blick weglenken von dem Schatten Babylons hin zum Lichte der Liebe Gottes. Beim Turmbau zu Babel gibt es auch eine gewisse Parallele zum Erlösungsplan. Denn die Menschen wollen mit ihrem menschlichen Bau bis in den Himmel kommen. Aber Gott kommt herunter. Der Mensch kommt nicht zu Gott, sondern Gott kommt zu ihm. Der menschliche Weg der Erlösung funktioniert nicht. Gott muss auf die Erde herunterkommen. Und nur durch die Erniedrigung Gottes auf die Ebene der Menschen ist Erlösung möglich. Der einzige Weg, die Menschheit wieder mit dem Himmel zu verbinden, war die Menschwerdung Jesu, des Sohnes Gottes. Der Mensch will sich selbst erhöhen und wie Gott sein, aber Gott erniedrigt sich und wird Mensch. Trotz der Rebellion gegen ihn kommt Gott herab zu uns Sündern, um uns zu retten. Jesus starb, damit wir leben können. Solch einen wunderbaren Gott haben wir. Und weil Gott jeden Menschen liebt und nicht möchte, dass auch nur ein einziger verloren geht, ruft er die Menschen aus Babylon heraus. Babylon ruft zur Einheit, aber Gott ruft zur Trennung. Zur Trennung von jeglichem Babylonischen in unserem Leben. Ich möchte uns alle, auch mich selbst, ich möchte uns ermutigen, dass wir alles Babylonische in unserem Leben mit Gottes Hilfe loslassen. Lasst uns ernst machen mit Jesus. Denn die Zeit seines Kommens ist nahe. Und lasst uns unserem Schöpfer und Erlöser, der aus unendlicher Liebe alles für uns gegeben hat, auch selbst alles geben. Und lasst uns Liebe zur Wahrheit haben und nicht nach einer falschen Einheit streben, auch wenn die ganze Welt danach schreit. Ich bin überzeugt, wie wir heute in der Lektion gelesen haben, über die dreifache Engelsbotschaft. Ich bin überzeugt, dass die Adventgemeinde Gottes Endzeitgemeinde ist und dass wir von Gott einen sehr wichtigen Auftrag bekommen haben, die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft, die auch die Warnung vor Babylon, vor der Hure mit einschließt. Wenn wir, ihr Lieben, die wir von Gott so viel Erkenntnis geschenkt bekommen haben, diese Botschaft der Welt nicht bringen, wo so viele Menschen in die Irre laufen, wer soll diese Botschaft den Menschen bringen? Und mich macht es traurig, dass diese Botschaft so wenig in vielen Gemeinden gepredigt wird. Wer soll es tun, wenn nicht wir? und lasst uns den Mut haben, die Sünde beim Namen zu nennen und uns nicht von diesem Toleranzwahn in unserer Gesellschaft einschläfern lassen. Ein letzter Bibelvers. Weh denen, seine ernste Warnung, weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Jesus hat uns nicht dazu gerufen, Kuschelkurs mit Babylon und mit dem Bösen zu spielen. Ja, wir sollen den Sünder lieben. Ja, aber wir sollen die Sünde hassen, so wie Jesus es tut. Und wir sollen die Sünde nicht verharmlosen, nur damit uns andere Menschen lieber haben. Mein Lieber, meine Liebe, willst du ein Ziegel sein im babylonischen Turmbau? Oder willst du ein lebendiger Stein im Tempel Gottes sein? Du entscheidest selbst, was Gott mit dir macht. Und du entscheidest selbst, wo dein Weg hinführt. Lasst uns ernst machen mit Jesus. Denn er liebt dich. Und er wird wiederkommen, um auch dich nach Hause zu holen. Amen.